Deutschlandfunk. Das Feature.
Ich sehe eine Bürgerkriegssituation. Ich sehe Menschen, die sich durch nichts unterscheiden, außer durch ein Stück Stoff oder durch ein Abzeichen, die gleichermaßen verletzt sind von den gleichen Waffen, auf die gleiche Weise sind alles menschliche Körper verletzt sind und die eine Gruppe von Menschen geworden sind. Also dieses Lazarett hat sie zu Brüdern im Schmerze gemacht und zeigt damit aber auch, dass eigentlich jeder Krieg ein Bürgerkrieg ist. Der Mensch gegen den Menschen kann gar keine Gegnerschaft darstellen. Ja, es gibt in der Politik Differenzen, aber was hier geschehen ist, ist eben ein Erkenntnismoment. Deswegen auch so wichtig, die Erinnerung daran aufrechtzuerhalten.
Die den Schrecken des Krieges kennen. Günther Stüttgen und das Wunder vom Hürtgenwald. Feature von Thomas Böhm.
Es war eigentlich so, dass ich eben tatsächlich auf der Suche war nach einem Stoff über den Zweiten Weltkrieg.
August 2019. Der Schriftsteller Steffen Kopetzky ist nach Berlin gekommen, um seinen neuen Roman Propaganda vorzustellen.
Und nicht recht wusste, wo ich anfangen sollte. Dann habe ich einen Bekannten getroffen, einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten und Historiker. Und wir kamen so ins Gespräch über militärische Leistungen und Besonderheiten und herausragende Schlachten. Das hat mich fasziniert.
Kopetzky ist bekannt für seine Romane, die gründlich recherchierte historische Ereignisse in Kontexte der Gegenwart stellen. So erzählt er in seinem Buch Risiko, wie der deutsche Arabist Max von Oppenheim im Ersten Weltkrieg einen Plan entwarf, um den Krieg für Deutschland zu gewinnen, indem er die muslimischen Gruppen in den Kolonien der Briten und Franzosen zum Heiligen Krieg aufstacheln wollte.
Dann kam er so ins Gespräch und es ging eben um das Problem, das die Vereinten Nationen oder die westlichen Alliierten in Afghanistan haben, mit den paschtunischen Taliban-Milizen klarzukommen, die ihnen immer wieder Niederlagen zufügen, die sie immer wieder in die Falle führen, die ihn immer wieder ein Schnäppchen schlagen.
Als Ort für das Gespräch über seinen neuen Roman hat Kopetzky das literarische Kolloquium am Wannsee vorgeschlagen. Von hier aus blickt man auf die American Academy, einen der vielen Orte, die die Amerikaner nach dem Krieg in Berlin gestiftet haben, als Teil des kulturellen Wiederaufbaus.
Und so kamen wir plötzlich dann auf die Hürtgenwaldschlachten, von denen er mir erzählt hat. Das ist ein Stoff, der an jeder Militärakademie dieser Welt gelehrt wird. Da geht es um Verteidigungskampf, um den Aufbau von Verteidigungsstrukturen, um Kommunikation, um Disziplin, um eine bestimmte Form von Variationen im Abwehrkampf. Und da sind eben die Hürtgenwaldschlachten herausragend. Die lernt man von Pakistan bis Amerika, werden die durchgenommen bei den Offizieren. Und dann habe ich gesagt, okay, damit beschäftige ich mich.
Wenn Sie einen amerikanischen Veteranen im Gespräch haben, aber Sie werden nie mehr einen haben, genau wie ich.
Dieter Heckmann betreibt zusammen mit 15 anderen ehrenamtlichen Helfern das Museum Hürtgenwald in Vossenack.
Dann sage ich Ihnen mal, was Sie mir gesagt haben. Die ersten habe ich in den 90er Jahren gesprochen. Ein amerikanischer Veteran fragte mich, warum sagen Sie immer Hürtgenforst? Da sage ich, Sie sind gut. Das ist doch Ihre Sprache, sagt er. Wir haben das nicht so genannt. Wurde ich aufmerksam, kam auf sowas reagiere ich schnell, ganz konzentriert. Ich sage, wer ist wir? Das tue ich bewusst, um den Gesprächspartner zu öffnen. Meine Kameraden und ich, wir nannten es anders. Wir nannten es Dead Factory. Das habe ich mehrfach gehört. Ich habe erst gedacht, das ist die Meinung eines Einzelnen. Nein. Nachher bei einigen Treffen habe ich sie wieder gehabt. Völlig andere amerikanische ehemalige Soldaten. Dead Factory.
Steffen Kopetzky schildert in seinem Roman Propaganda die Ereignisse aus der Perspektive eines Erzählers namens John Glück. Glück ist Leutnant der Abteilung für psychologische Kriegsführung. Sein Großvater stammt aus Köln, jener Stadt, die das Ziel des alliierten Vormarsches ist, der im Oktober 1944 in der Eifel zum Stillstand kommt. Glück ist dabei, als die Soldaten der 28. Division in den Hürtgenwald kommen. Junge Männer, in 3 Monaten zu Soldaten ausgebildet. Viele von ihnen stammen aus Pennsylvania, haben, wie Glück, deutsche, mithin rheinland-pfälzische Wurzeln, was auch in ihrer Sprache zum Ausdruck kommt. Kopetzky zeigt, wie ihnen der Kriegseinsatz zunächst wie ein großes Abenteuer erscheint. Kaum angekommen, durchsuchen sie gefallene deutsche Soldaten nach Orden, um diese als Erinnerungsstücke mitzubringen.
Wir liefen etwa 20 Minuten. Dann entdeckten wir den unter zerfetzten Bäumen und auf herausgebombten Schneisen liegenden Abschnitt des Schlachtfelds. Es war schon merklich dunkel. Was hier vor wenigen Tagen geschehen war, überstieg damals noch unsere Vorstellungskraft. Was Granaten anrichteten, die 100 Jahre alte Fichten zu einem Splitterregen zerfetzten, der alles niedermähte, was sich unter ihm aufhielt. Die Panik, die Baumscharfschützen auslösen können, oder sorgsam angelegte Tretminenfelder. Und schließlich der Kampf Mann gegen Mann im dichten Unterholz, in einem grotesk unübersichtlichen Kleingebirge. Wer sich hier auskannte, war immer im Vorteil. Dies war der Hürtgenwald, ein grimmer deutscher Wald. Und es waren die letzten, aber auch die kampferfahrensten Truppen der Wehrmacht, die ihn gegen uns verteidigten. Ich folgte 2 unbekümmerten Privates, die wie alte Freunde wirkten. Sie hatten die Karabiner hinten umgeschnallt und liefen umher wie Kinder, die Schnecken oder Pilze sammeln. Nachdem sie schon das eine oder andere vom Boden aufgelesen hatten, wurden sie plötzlich richtig fündig. Der schlammige, halbgefrorene Waldboden leistete einigen Widerstand, und so zerrten sie mit vereinten Kräften an etwas, das sie als Arm eines Angehörigen der deutschen Wehrmacht ausgemacht hatten. Schwer zu sagen, wie der Lanzer getötet worden war. Die Ketten eines schweren Fahrzeugs, vielleicht eines Sherman-Panzers, hatten ihn in der von Granat- und Mörsereinschlägen aufgewühlten Schneise tief in den Boden gedrückt. Ich kann mich gut an die Namen der beiden Pennsylvanier erinnern: Kirschfang und Showalter. Kirschfang stand über den Toten gebeugt und zerrte zusammen mit seinem Kameraden am nassgrauen Mantelstoff des linken Oberarms. Er bekam die eiskalte, schlammüberzogene Hand des Gefallenen zu fassen, berührte ihre schreckliche Teigigkeit, dann packte er sie und zog so fest er konnte. Mit einem tiefen Seufzen gab die Erde den Brustkorb frei. Sie drehten den Leichnam auf den Rücken. Der Arm des Lanzers fiel mit einem satten Schmatzen in den Schlamm. Kirschfang zog keuchend eine Taschenlampe hervor. Ihr Lichtschein huschte für einen kurzen Moment über das von einem Stahlhelm bedeckte Haupt des Deutschen und wir sahen sein Gesicht. Oder was davon halt so übrig war. Unterhalb der Nase war das meiste weg. Kein Kiefer mehr da. Ein paar Zähne standen im hautlosen Knochenfleisch heraus. Der Tote sah aus wie Red Skull persönlich. Ein Schaudern überlief uns.
Jesus Maria, was für ein Muckadatsch hat denn die Fress poliert?
Murmelte er, während er systematisch mit seinem Messer einen Knopf nach dem anderen vom Mantel schnitt. Wehrmachtsuniformknöpfe wurden gesammelt. Hätte ich dem allen nicht selber beigewohnt, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich war entsetzt und gebannt gleichermaßen. Dies war tatsächlich der Ort, nach dem Hemingway und ich gesucht hatten. Ich war angekommen.
Wie in Kopetzkys Roman dargestellt, war auch Ernest Hemingway in den Hürtgenwald gekommen, der, so Kopetzky, das eigene Erleben als Grundlage seiner Bücher brauchte.
Er wollte eigentlich das amerikanische Krieg und Frieden schreiben. Und er suchte nach dem großen Fisch, des Zweiten Weltkrieges, den er würde beschreiben können. Und tatsächlich wurde er dann aufmerksam auf das Geschehen erst in der Schneifel und dann eben im Hürtgenwald. Was er dort aber gesehen hat, war The Death Factory, die Todesfabrik. Ein Ort, an dem amerikanische Soldaten verheizt wurden, ohne Gnade, ohne Rücksicht, einer demokratischen Armee komplett unwürdig. Und das, was er da sah, war für ihn so unbeschreiblich, dass er letztlich nur ein paar Märchenmetaphern dafür gefunden hat. In seinem Roman Durch die Wälder und an den Fluss, gemeint ist natürlich durch den Hürtgenwald und an den Rhein, schreibt er eben, in den Wald, da sind die Drachen. Damit meinte er die Wehrmacht. Die war den jungen GIs, die da reinkamen, so unheimlich, so unverständlich, wie die das eigentlich machten, mit solcher Materialunterlegenheit und nach 4 Jahren Krieg dann immer noch so eine Kampfkraft zu entwickeln, dass da bloß noch Metaphern übrig geblieben sind. Er selber konnte dieses Geschehen nicht beschreiben. Und er konnte nicht beschreiben, was dahinter steckte. Das war ein neues Zeitalter. Und für dieses Zeitalter war Hemingway nicht mehr der Richtige.
Die Kämpfe in der Eifel wurden zu der verlustreichsten Schlacht, die amerikanische Truppen im Zweiten Weltkrieg austrugen. Sie waren nicht mit dem Terrain vertraut, rechneten nicht mit dem Widerstand der Wehrmachtssoldaten, die, wie es der deutsche Wehrmachtsoffizier Paul Brückner, der an der Schlacht beteiligt war, ausdrückte, in dem Glauben handelten, die Heimat verteidigen zu müssen. Eine weitere Ursache für die Verluste der Amerikaner lag in der Führungsstruktur, die der Deutschen unterlegen war.
Das Führungstheorem bei der Wehrmacht, da war es eben so, der Offizier führt von vorne. Das heißt, er geht mit der Mannschaft ins Gefecht und sieht dann jeweils, was passiert und ist in der Lage zu reagieren. Man nennt es Führung durch Auftrag, während bei den Amerikanern Führung durch Befehl war. Das sind eigentlich die beiden großen Konzepte, die da gegeneinander standen. Und bei den Amerikanern hieß es, gehen Sie auf dem Weg XY diesen Hügel hoch. Wenn der Weg aber verstellt war, hatte er keine Alternative, musste eigentlich immer nur den Befehl ausführen, der irgendwo weit weg von einem General oder von einem Oberst erlassen worden ist, der die Situation zum Teil gar nicht kannte. Also die Führung bei den Amerikanern war, wenn man so will, blind und deswegen kam diese Katastrophe im Hürtgenwald zustande.
Am 2. November 1944 beginnt die Allerseelenschlacht in den engen, bewaldeten Tälern der Eifel, entlang des Flusses Kall. Die Frontlinie wechselt ständig. Bald ist der Wald übersät mit Verletzten und Leichen. John Glück bietet sich ein entsetzlicher Anblick.
Was sich uns dann, als wir schließlich das Kampfgebiet der Schlacht um die Kallbrücke herum betreten konnten, langsam zeigte, war aufwühlend und todtraurig zugleich. Die schwere Artillerie beider Seiten hatte hineingeschossen. Panzer, Panzerabwehrkanonen, Panzerfäuste, Bazookas, Maschinengewehre, Handgranaten, Gewehre, Pistolen waren abgefeuert worden. Schließlich der Kampf Mann gegen Mann mit dem Messer, mit bloßen Händen. Jeder hatte gekämpft, umgeben von Nacht, Waldnebel, Ruß, Rauch, den dampfenden Gedärmen und abgerissenen Gliedmaßen gefallener Kameraden. Jeder für sich allein. Wurde verletzt, blieb liegen und begann nach Hilfe zu rufen, so gut er noch konnte. »Help me«, klagten die Bergarbeiter aus Centralia, und »Hilfe bitte«, die Grundschullehrer aus Düren. Als die Sonne aufging, zeigte sich das ganze Ausmaß des Schreckens, die unzähligen Verwundeten und Verletzten, jeder Einzelne ein Bild des Jammers.
In dieser Situation vollzieht sich das, was amerikanische Militärhistoriker das Wunder vom Hürtgenwald nennen. In dessen Mittelpunkt steht ein 25-jähriger, in Düsseldorf geborener deutscher Arzt im Range eines Hauptmanns, Günther Stüttgen.
Amerikaner und Deutsche hatten das Gefühl, wir sind beide hier in einer Situation, die gleichartig ist. Wir waren mit unserem Überleben waren wir also sozusagen in der Balance.
So erzählt Stüttgen selbst in der einzigen bekannten Aufnahme, in der er über die Ereignisse im Hürtgenwald spricht. Sie wurde aufgenommen für ein Zeitzeugenportal, das heute vom Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland betrieben wird.
Deswegen sind wir zu den Amerikanern mit einer weißen Fahne hingegangen. Sie waren auf der anderen Seite des Flusses, der Kall, und haben dann versucht, eine technische Lösung zu entwickeln.
Stüttgen handelte mit Zustimmung seines Regimentskommandeurs Oberst Rösler.
Er war auf dem Gefechtsstand seines Regiments, auf der Höhe oben bei Schmidt am Gerstenhof. Und dort soll sein Chef zu ihm gesagt haben, Stüttgen, begeben Sie sich mal ins Kalltal. Da gibt es Kontakte zwischen Amerikanern und uns um die Versorgung von Schwerverwundeten. Und das ist der Weg, den Stüttgen dann macht.
Und ich bat ihn dafür zu sorgen, dass die Artillerie aufhörte für die Zeit, für die nächsten 2,5 Stunden. Und die Amerikaner sagten, das könnten sie auch. Und dann hat sich diese Situation entwickelt, die Chance wurde wahrgenommen. Als auf einmal die Artillerie wieder bei uns einschlug, dann wussten wir, dass irgendetwas nicht verstanden worden war. Und dann war die eigenartige Situation, meine amerikanischen Kollegen und amerikanische Offiziere, wir lagen alle zusammen aufeinander gepfercht in Deckung und mussten diesen Feuerüberfall über uns ergehen lassen. Aber aus diesem gemeinsamen Erlebnis hatte sich dann ein Konzept entwickelt, wie man doch vielleicht hier über kleinere Feuerpausen, die von der unteren Ebene, nicht von Seiten der Führung der Militärkräfte, sondern aus den unteren Reihen sich entwickelte, dass man die dahin schließlich brachte, dass Waffenstillstände oder Feuerpausen hier eingebaut werden konnten. Das ging.
Der Hauptmann mochte nicht viel älter sein als ich,
beschreibt John Glück in Kopetzkys Roman seinen Eindruck von Stüttgen.
Vielleicht 1-2 Jahre. Aber was für ein Autoritätsunterschied war da zwischen uns? Natürlich, er war Arzt, hatte also schon ein anspruchsvolles Studium hinter sich gebracht. Medizin. Die Lehre vom menschlichen Körper, seiner Krankheiten und Verletzungen und wie man diese diagnostizierte, behandelte und womöglich heilte. Er war mit diesem Studium in den Krieg des Deutschen Reichs gegen nahezu alle seine Nachbarländer und noch darüber hinaus gezogen worden. Er war ein Mitglied der erst erobernden, dann dagegenhaltenden, schließlich jetzt mit letzter Kraft sich verteidigenden großen Armee der in der Militärgeschichte einzigartigen Wehrmacht. Und er war ein Träger, das sah ich erst relativ spät, als wir schon fast am Ziel waren, des Eisernen Kreuzes, des Ordens, der seit den Zeiten der Hohenzollerschen Kaiser verliehen wurde. Ein Tapferkeitsorden, den nur bekam, wer wirklich im Feld gestanden hatte. Man trug ein Band im Knopfloch, das seinen Besitz anzeigte.
So wie es nur eine Tonaufnahme von Stüttgen über den Hürtgenwald gibt, existiert auch nur ein journalistischer Artikel über sein Wirken in der Allerseelenschlacht, der auf der persönlichen Begegnung mit Stüttgen beruht. Verfasst hat ihn Guido Heinen im Jahre 2001 als stellvertretender Ressortleiter Innenpolitik bei der Tageszeitung Die Welt. Er fuhr mit Stüttgen in den Hürtgenwald.
Das ist natürlich einfach Reporterpflicht. Also mit Verlaub, aber wenn Sie eine historische Figur für den Leser erarbeiten wollen, dann gehört dazu die Begegnung. Aber es gehört natürlich idealerweise dazu die Begegnung an dem Ort, eigentlich an dem Kairos, wo er gewirkt hat. Und deshalb habe ich gesagt, gehst du mal mit ihm dahin.
Es stellt sich heraus, dass Stüttgen seit dem Zweiten Weltkrieg nie wieder an die Orte der Allerseelenschlacht zurückgekehrt ist.
Er hat auch überlegt, ob er mit mir dahin gehen möchte, weil er sagte, er kann nicht kontrollieren, was wieder hochkommt. Und wenn man mal dort ist und mit jemandem dorthin geht, der 40, 45 Jahre davor dort im Graben oder in den Löchern gelegen hat, dann sieht man es ja auch erst. Wenn Sie da als Wanderer durchgehen, sehen Sie einen Eifeler Wald, einen Eifeler Mischwald. Sie sehen dann vielleicht oben auf den Höhen immer noch übrig gebliebene Bunker von Panzerabwehrkanonen oder von mittlerer Artillerie. Aber das ist alles sehr weit weg. Wenn Sie mit einem dort hindurchgehen, wie mit Dr. Stüttgen, in dem dann plötzlich die Erinnerung wieder hochkommt, und der nicht Bilder, sondern Bewegungen real werden lässt. Er war damals ja auch schon älter. Und wie er dann plötzlich anfing, behende und leichtfüßig über diesen Bach, dieser Bach war quasi die Markationslinie für die Soldaten, der Bach war das Problem, dann auf dem gegenüberliegenden Hang wieder hochzulaufen und zu zeigen, hier war was und hier haben wir eine kleine verletzten Sammelstelle eingerichtet, da war das nachgelagerte Lazarett. Das war schon sehr bewegend, zumal er selber damit rang mit seiner Erinnerung. Und auch mit der Frage, möchte er das eigentlich erzählen, möchte es wieder hochkommen lassen.
Mehrfach gelingt es Stüttgen im November 1944, mit seinen amerikanischen Counterparts Feuerpausen auszuhandeln, in denen die Toten geborgen und die Verwundeten gepflegt werden können. Dabei versorgt Stüttgen amerikanische wie deutsche Soldaten gleichermaßen. Guido Heinen, dessen Großvater ebenfalls Arzt in der Wehrmacht war, kann sich Stüttgens Verhalten gut erklären.
Er war natürlich diese Arztgeneration der 40er Jahre, der 30er Jahre, die häufig Medizin studierten im Kontext auch mit humanistischer Bildung. Das hat mich auch wieder an meinen Großvater erinnert, der natürlich Griechisch konnte, Hebräisch und so weiter. Also das war sozusagen das Menschenbild des Mediziners damals, war das, was wir heute ganzheitlich nennen würden, auf eine ganz eigene, unprätentiöse Art. Und es war natürlich auch etwas, was den Menschen in seiner Verstrickung sah, wenn er das Böse tat. Und deshalb konnten sie auch ganz besondere Art Ärzte sein im Krieg. Ich glaube, diese humanistische Perspektive ist eine der Grundlagen gewesen, also bei ihm war es christlicher Humanismus, zu sagen, es gibt eben links und rechts dieses Bächleins, was da unten fließt, keine Deutschen und Amis, sondern nur Menschen mit abgetrennten Oberarmen und mit Schüssen im Bauch. Und deshalb sammle ich die ein. Das machen sie dann, wenn sie sozusagen den Menschen als Menschen sehen.
Während an anderen Stellen im Hürtgenwald der Kampf tobte, wurden im improvisierten Lazarett des Dr. Stüttgen Innereien wieder in Bauchhöhlen zurückgedrückt, verletzte Augen verbunden, Brüche geschient und nebenher vom Chefarzt ein knappes Dutzend Sanis beider Armeen dirigiert. Die letzten Medikamente, Verbandszeug und Material gingen dabei drauf. Mitten in einer der schrecklichsten Schlachten gab es einen Raum der Menschlichkeit. Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang. Und der German Doctor schaffte es, noch einen weiteren Tag herauszuhandeln.
John Glück macht Günther Stüttgen ein Versprechen.
Im Behandlungszelt brannte Licht. Dr. Stüttgen saß auf einer Art aufklappbarem Jägersitz, hatte sich offenbar gerade die Hände gewaschen und deshalb trotz der Kälte die Hemdsärmel noch aufgekrempelt. Er versuchte, ein klobiges, hölzernes Pfeifchen zu entzünden, aber die Streichhölzer waren feucht. Ich zog mein Sippo aus der Tasche, ließ es aufschnappen und reichte es ihm. Er hielt die Pfeife ganz schräg über die Flamme, was komisch aussah, produzierte ein paar angenehm duftende Wölkchen und strahlte über das ganze bärtige Gesicht. Er schmauchte ein paar selige Züge. Ach, diese Tabakraucher, alles Romantiker. Oberleutnant Glück, sagte er dann. Diese Schlacht ist geschlagen. Wird Zeit für Sie zu gehen, Sie alter Kölner. Ha, da staunen Sie. Das höre ich 100 Meter gegen den Wind. Meinen kölschen Akzent? Echt? Ja, und wie? Stammt von meinem Opa. Ich denke nicht, dass mir irgendjemand sonst, auch noch ohne es zu ahnen, jemals so ein schönes Kompliment gemacht hatte. Ich hätte ihn umarmen mögen, aber das ging natürlich nicht. Überhaupt danke, was Sie hier getan haben, Herr Doktor. Großartig. Mit jemandem wie Ihnen kann man nicht untergehen. Ich verspreche Ihnen, bei allem, was ich habe und bin, was ich liebe und schätze, dass die Welt von Ihnen erfahren wird. Sie sind ein wahrer Held, Herr Hauptmann.
Die tatsächlichen Gespräche zwischen Stüttgen und den amerikanischen Soldaten im Lazarett drehten sich jedoch um andere Inhalte.
Die 28. Division, die kam auf Pennsylvania und in dem Schulenglisch, was wir damals hatten. Und wir haben auch politische Gespräche geführt. Ich will in meinem Leben nie vergessen. Ich hatte einen amerikanischen Flieger, der abgeschossen war, zu versorgen. Und da war gerade die Wahl des amerikanischen Präsidenten. Der Roosevelt wurde nochmal gewählt. Und man frug so, warum habt ihr den Roosevelt nochmal gewählt? Wir waren ja erzogen, das war die Information, war ja politisch eindeutig. Und der guckte mich an und das hat mich wahnsinnig auch für die nächste Zeit beeindruckt. Der guckte mich an, als wenn ich nicht ganz dicht wäre und sagte, People's Choice, sagte, Wahl des Volkes. Ja, Und der guckte mich an, was seid ihr eigentlich für eigenartige Menschen?
Erst im Februar 1945, nachdem auch die Ardennenoffensive gescheitert war, endeten die Kämpfe im Hürtgenwald. Stüttgen, der mittlerweile an einem anderen Kampfabschnitt tätig war, übergab ein ganzes Lazarett kampflos in die Hand der anrückenden Alliierten und wurde dafür in Abwesenheit zum Tode verurteilt.
Ich war sehr jung, 13 oder 14. Mit dem CVJM kam ich zum ersten Mal in den Hürtgenwald. Ich hatte keine Ahnung von den Vorgängen. Ich sah ihn zum ersten Mal, diese abgebrannten, vernichteten Wälder. Die waren noch in den 50ern. Und alle 100 Meter hing so ein Schild. Meinen Vater zu fragen am Abend, das war sinnlos. Er hätte da kein Wort drüber verloren.
Im Friedensmuseum in Vossenack wird die Geschichte der Hürtgenwaldschlacht erzählt. Beim Rundgang durch das Museum bleibt Dieter Heckmann vor Fotos eines Mannes stehen, der wie eine Komplementärfigur zu Günther Stüttgen erscheint. Julius Erasmus. Kümmerte sich Stüttgen während des Krieges um die Verletzten, so barg Julius Erasmus nach dem Krieg die Leichen, die im immer noch verminten Wald herumliegen. Heckmann zeigt auf eine Gruppe von Fotos.
Das sind Bilder, die wir erst wenige Jahre aus privater Hand bekommen haben. Da oben ist er. Er hat mit 4, 5 Mitarbeitern in der ersten Nachkriegsphase über 1500 deutsche Soldaten in Jutesäcken registriert. Und 1952 entstehen erst die beiden Friedhöfe. Die lagen auf den Dorffriedhöfen und 1946 lagen sie noch in den Wäldern. Und da hat sie die Reste von Menschen bestattet und hat versucht, Registrierungen zu nehmen. Er hat gewohnt in einer Baracke am späteren Soldatenfriedhof. Die Entstehung des Soldatenfriedhofs hat er auch noch mitgemacht. Übrigens, der Friedhof ist eingeweiht worden in der Anwesenheit des ersten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Professor Theodor Heuss. Das ist auch deutsche Geschichte.
Die Bergung der Leichen muss eine entsetzliche Arbeit gewesen sein. Was hat Julius Erasmus dazu bewegt?
Das ist eine Verpflichtung, ich würde sagen, eines ehemaligen Soldaten. Jetzt könnte man wieder das Wort reinbringen, was so furchtbar von den Nationalsozialisten missbraucht worden ist. Das sind Kameraden von mir. Ne? Das ist er, das ist eigentlich dieser Schatten, ist eigentlich das bekannteste Bild.
Das Foto zeigt den Schatten eines Mannes mit schwerem Rucksack. Er hat eine große Schaufel geschultert. In der anderen Hand hält er einen Stock. Der Schattenmann hält den Kopf gesenkt, wirkt, als stünde er, der Totengräber von Vossenack, in andächtiger Trauer.
Das hat Jahrzehnte nur existiert und er hat aktiv mit der deutschen Kriegsgräberfürsorge zusammengearbeitet und ist so gut bis diese Ausnahme aus der Geschichte raus.
Aus der Geschichte raus ist auch Günther Stüttgen, zumindest aus der deutschen. Er selbst ging nie mit der Geschichte an die Öffentlichkeit, verdiente sich auf anderen Feldern Meriten. 1962 kehrte er in die Eifel zurück.
Weil er in einer nahezu kamikaesken Aktion eine große Pockenepidemie in der Region analysiert, diagnostiziert und mit seinem medizinischen Wissen auch versucht hat zu bekämpfen, auch wieder an der Front. Zu einer Zeit, wo eben natürlich auch hygienische und Schutzmaßnahmen noch ganz andere waren. Er ist mitten reingegangen in die Dörfer, die da unter der Krankheit zu leiden hatten.
Stüttgen erkrankt selbst an der aus Indien eingeschleppten Krankheit, wird aber wieder gesund. Die durch seinen Einsatz besiegte Pockenepidemie gilt als die letzte ihrer Art in Deutschland. In den kommenden Jahrzehnten macht Stüttgen eine beeindruckende medizinische Karriere. Seine Forschungen machen ihn zu einem international hoch angesehenen Dermatologen. Er wird Chefarzt der Universitätshautklinik und Poliklinik im Berliner Rudolf-Virchow-Krankenhaus. Ist geschätzt für seinen liberalen Führungsstil. Seine Universitätsvorlesungen gelten als höchst unkonventionell, wie es in einem Nachruf auf Stüttgen heißt. Hier war er ganz der Intellektuelle, der mit flottem Witz und Charme die Studierenden zu unkonventionellem Denken aufrief und begeisterte. Kollegen erinnern sich daran, dass er beim Anblick bestimmter Wunden davon sprach, dass diese aussahen wie Schussverletzungen im Zweiten Weltkrieg. Doch auf seine Kriegserlebnisse ist er nie zu sprechen gekommen.
Ich glaube, dass er seine Arbeit als Arzt und Wissenschaftler viel wichtiger fand, als in der Vergangenheit rumzukramen. Also er hat es getan, er hat den Menschen da geholfen, wie er das immer tun würde, weil er ein Arzt war durch und durch, das glaube ich. Ein Arzt im menschlichen Sinne, eine hippokratische Existenz. Und er wollte da keinen Wind drum machen, weil er war, glaube ich, nicht interessiert an Ruhm, er war interessiert an Medizin, an Forschung, kranken Leuten zu helfen. Und er wusste, wenn er sich selbst damit brüsten würde, was würde dabei rauskommen? Keine Ahnung. Einige würden ihn vielleicht anfeinden, andere würden ihn feiern, aber das war überhaupt nicht sein Naturell.
Diese Einschätzung teilt Guido Heinen aufgrund seiner persönlichen Begegnung mit Stüttgen im Jahre 2001.
Ich habe damals einen Arzt getroffen. Er war einfach nur Arzt. Und er war es auf eine Art und Weise unprätentiös, dass selbst seine Geschichte, die damals ja schon 50 Jahre alt war, lebendig wurde. Er ist sozusagen als Arzt jemand gewesen, der kaum über sich selber reden wollte und konnte.
Zu diesem Zeitpunkt wurde jedoch schon über Stüttgen gesprochen. Nicht in Deutschland, sondern in den USA. Dort war in den 1980er Jahren Militärhistorikern bei der Aufarbeitung der Hürtgenwaldschlacht in den Schilderungen der Soldaten die wiederholte Erwähnung des German Doctor aufgefallen, um den herum bald der Begriff des Miracle of Hürtgen Forest, das Wunder im Hürtgenwald, geprägt wird. Es dauert aber noch einige Jahre, bis Günther Stüttgen als The German Doctor identifiziert werden kann. 1996 wird er für seinen Akt der Humanität gegenüber dem Feind im Kapitol in Harrisburg ausgezeichnet. Aus diesem Anlass entsteht das Gemälde A Time for Healing. Es zeigt eine Szene aus der Allerseelenschlacht, den Verbandsplatz, auf dem die schwer verwundeten deutschen und amerikanischen Soldaten behandelt werden, vor dem Hintergrund des fast schwarzen Waldes. Im Zentrum des Bildes, die Betrachtenden anblickend, Günther Stüttgen. Im Friedensmuseum in Vossenack hängt eine Kopie. Dort hat es Dieter Heckmann einmal zusammen mit Günther Stüttgen angeschaut, als dieser das Museum besuchte.
Und zu diesem Bild hat er gesagt, wissen Sie, alles sehr zusammengedrängt, aber ich sage, es hat stattgefunden, Herr Dung. Ja, natürlich hat es so stattgefunden, aber nicht so zusammengedrängt wie hier. Und wissen Sie, die Amerikaner lieben so etwas. Und deshalb ist es eine Geschichte geworden. Es war nur eine von vielen, aber sie ist sehr bekannt geworden. Aber wissen Sie, Eckmann, lassen Sie sie doch, die Amerikaner. Es ist eine andere Mentalität.
Auch Guido Heinen kennt A Time for Healing, das, wie Steffen Kopetzky es beschreibt, eine Bürgerkriegssituation zeigt. Verletzte Menschen, die in einem Lazarett zu Brüdern im Schmerz geworden sind. Als Heinen mit Stüttgen ins Museum kommt, geht Stüttgen kommentarlos an dem Bild vorbei.
Er hat sich wahnsinnig gefreut, das war erkennbar. Aber wissen Sie, es war nicht so eine Freude, so nach dem Motto, ach, in meinem Land bin ich verkannt worden über Jahrzehnte hinweg und jetzt machen die das mal. Sondern es war eigentlich andersrum. Er hat mir mal gesagt, ich habe etwas getan, was ich tun musste. Und das war erstmal keine Geschichte. Und dann habe ich mich gefreut, dass es für die Amis eine Geschichte war. Aber er hat sich niemals über ein Defizit beklagt.
Mit dem Begriff des Wunders konnte Stüttgen nichts anfangen.
Und er hat gesagt, ja, wenn wir von Wunder reden, dann nicht von dem, was wir gemacht haben, sondern von dem, was passiert ist. Also wenn zum Beispiel ein Penicillintransport durchgekommen ist, mit dem sie nicht mehr gerechnet haben oder so. Er hatte dann so lauter eigentlich banale Sachen aus dem Alltag oder Schmerzmittel oder einer hat einen Steckschuss überlebt, den er eigentlich aufgegeben hatte, wo er noch nicht mehr die Kraft hatte, chirurgisch einzugreifen und irgendwie hat er es geschafft oder so. Und dass er sagt, die Wunder waren immer klein.
You are entering Germany. Das ist die Aufschrift auf einem großen Warnschild, das Leutnant John Glück, Button for Psychological Warfare, kurz Skywar, psychologische Kriegsführung, im Oktober 1944 sieht.
2. September 2019. Die Premierenlesung von Steffen Kopetzkys Roman moderiert der bekannte Literaturkritiker Dennis Scheck. Am Rande der Veranstaltung erzählt Scheck von seiner Bekanntschaft mit dem amerikanischen Schriftsteller Kurt Vonnegut.
Das war einer der berührendsten Momente. Wir haben uns mehrfach getroffen. Kurt Vonnegut war ein Kettenraucher. Ich brachte ihm immer eine Stange Duty Free seiner Lieblingszigarettenmarke Pall Mall mit. Und er hat dann meistens während des Gesprächs fast ein Päckchen davon aufgeraucht und stellte sich auf die Treppe. Und wir kamen ins Gespräch und er fing an zu singen. Und er sang mir die Lieder seiner Kindheit vor, deutsche Volkslieder. Warum ist es am Rhein so schön? Die Lorelei und andere Lieder in perfektem Deutsch. Natürlich mit deutsch-amerikanischem Akzent.
Vonneguts Eltern waren aus dem Münsterland in die USA eingewandert. Als Soldat war Vonnegut bei der Landung der Alliierten in der Normandie dabei, geriet dann in deutsche Kriegsgefangenschaft und wurde nach Dresden verschleppt, wo er Zeuge der Bombardierung der Stadt im Februar 1945 wurde. Diese Erfahrung liegt Vonneguts Roman Slaughterhouse 5, Schlachthof 5, zugrunde.
Es gibt so eine Urszene der amerikanischen zeitgenössischen Literatur, das ist Kurt Vonnegut, der den Menschen als Spielball absurder, stochastischer, blind waltender Schicksalsmächte darstellt, der die berühmte Antwort auf die Frage, warum geschieht all dies Unheil, Hiob, gibt. Es gibt kein Warum.
Vonnegut musste bei der Bergung der verkohlten und eingeschrumpften Leichen aus den Dresdner Häusern mithelfen.
Von Menschen, die nur noch 50, 60 Zentimeter groß waren, ein unglaubliches Grauen. Er versucht das zu formulieren, er versucht das irgendwie auf dem Papier zum Ausdruck zu bringen und er schafft es nicht, weil er, wie er im Vorwort zu seinem in den 60er Jahren erschienenen Roman Schlachthof 5 erklärt, man über ein Massaker nichts Vernünftiges aussagen kann. Und erst als er eine zerbrochene Form findet, nämlich die Idee eines Menschen, der sein Leben in zeitlichen Spasmen lebt, Billy Pilgrim ist der Held dieses Romans, der sein Leben nicht konsekutiv, linear, von heute auf morgen, auf übermorgen lebt, sondern der in der Zeit hin und her springt. Das hat ihn so befreit künstlerisch, dass er seine Erfahrung, die Kriegserfahrung, in einem Roman ausdrücken konnte, weil genauso stochastisch und sinnlos wie dieser an temporalem Schluckauf leidende Held Billy Pilgrim, so kam ihm die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs vor.
Temporärer Schluckauf, zeitliche Spasmen. Vonnegut fand eine literarische Darstellungsform für die Traumatisierung durch die Kriegserfahrung. Ein Schriftsteller, der wie Hemingway im Hürtgenwald war, suchte einen anderen Ausweg. J.D. Salinger, der dort die Arbeit an seinem später weltweit erfolgreichen Roman »Der Fänger im Roggen« begann. Die Geschichte eines 16-Jährigen, der durch New York läuft, getrieben vom Gefühl des Angewidertseins in einer verlogenen und scheinheiligen Welt.
Was er freilich geschrieben hat in seinen Erzählungen und in »Der Fänger im Roggen«, sind ja zutiefst verstörte, traumatisierte Leute. Also in der Erzählung »Guter Tag für Bananenfisch« zum Beispiel, Good Day for Banana Fish, begeht ein Kriegsveteran Selbstmord in so einer eigentlich idyllischen Ferienszene. Und man merkt, der bringt es nicht fertig, darüber zu sprechen, was er erlebt hat. Und das war Salinger, der wurde auch im Hürtgenwald traumatisiert. Er war halt bei der 4. Division, das war dann die Schlacht nach der Allerseelenschlacht. Und er hat genau das Gleiche erlebt. Er hat erlebt, wie die US-Soldaten angerannt sind und wie sie zurückgeschlagen worden sind unter höchsten Verlusten. Und er hat eben da erlebt, wie die amerikanische Militärführung komplett ratlos war.
Für Steffen Kopetzky stellte sich beim Schreiben seines Romans nicht nur die Frage nach der Darstellung des Krieges, sondern auch die Frage, wie viel Raum sollte Günther Stüttgen darin einnehmen?
Man hätte sagen können, ja, das ist ein Roman über Stüttgen, der wird dann gesucht und gefunden und so. Nein, ich wollte eigentlich aus ihm einen Inspirator machen, eine Figur, die meinen Helden wiederum zu einer ganz bestimmten Handlung antreibt, also ein Vorbild. Ich wollte einen deutschen Offizier, der ein Vorbild für einen amerikanischen Offizier wird. Und letztlich ist es so, ich wollte auch gar nicht über die Wehrmacht schreiben, ich wollte eigentlich über die Amerikaner schreiben. Ich wollte eigentlich über den Zweiten Weltkrieg aus amerikanischer Perspektive schreiben und über die Entwicklung Amerikas bis zum Vietnamkrieg. Also ich wollte letztlich damit eine ganz andere Dimension eröffnen. Und da hat Stüttgen, hat dieser deutsche Doktor, fast eine eher mythische Rolle, eine Heldenfigurrolle, die man, wenn man nur darüber schreibt, hätte man die vielleicht wieder kleiner machen müssen. Und so ist er extrem strahlend, vielleicht wie eine Art von humanitärer Siegfried.
Aus diesem Grunde taucht Günter Stüttgen nur in wenigen Szenen in Kopetzkys Roman auf. Konsequent, wie Dennis Scheck findet.
Ich rechne es ihm hoch an, dass er ihn nicht zur Hauptfigur seines Romans machte. Das wäre vielleicht die Vorgehensweise von Schriftstellern wie Bernhard Schlink oder sowas gewesen. Sondern beim Schreiben gilt die gute Regel, die schon Faulkner ausgegeben hat, kill your darlings. Ja? Und so bleibt für diese Figur eben nur die Rolle einer Nebenfigur.
Wäre aber nicht ein Roman, der ausführlich das Leben von Günter Stüttgen schildert, eine Möglichkeit gewesen, an dessen humanitäre Heldentat zu erinnern?
Ich glaube ja nicht an eine moralische Läuterung durch Literatur, wenn ich ehrlich bin. Ernest Hemingway sagt, wer eine Botschaft hat, soll zum Telegrafenamt gehen. Nun gibt es keine Telegrafenämter mehr. Es ist eine Geschichte, genau wie die Geschichte der gemeinsamen Weihnachten im Ersten Weltkrieg feiernden Deutschen und Engländer, glaube ich, und Franzosen, die Sinone vero in trovatus, wenn sie nicht stimmt, so ist sie doch gut erfunden, die natürlich ein Lichtlein in einem selbst anknipst, eine Kerze entzündet. Man will ja an das Gute im Menschen glauben, selbst inmitten dieses Infernos. Und eigentlich ist es eine Urerzählung. Wenn wir uns zurückerinnern an die Ilias, die einen 10-jährigen Krieg schildert, dann geht es letzten Endes um die Leiche Hektors. Priamos, der Vater, fordert die von Achill ein und er verweigert ihm zunächst diese Leiche, aber er wächst dann Gott sei Dank über sich hinaus und Priamos erhält das Recht, diesen geschundenen Leichnam zu holen. Und das ist eigentlich dasselbe, was diese Geschichte in mir dann in der Form des Chirurgen, der Amerikaner und Deutsche behandelt, auf dem Schlachtfeld auslöst.
Eine ganze Seite umfasste der Artikel, den Guido Heinen 2001 für die Welt schrieb. Der Artikel, der seit seinem Erscheinen frei im Internet zugänglich ist und bei Suchanfragen mit den Stichwörtern Hürtgenwald und Stüttgen schnell auftaucht, löste damals wie heute keine Reaktionen aus.
Sie sind der Erste, der jetzt nach 18 Jahren mich auf diesen Artikel anspricht. Es gab eine Reaktion in der Konferenz, also wie so Journalisten sind, am nächsten Tag Blattkritik, gelungen, aber es gab nichts.
Passt Stüttgen wohlmöglich nicht in unser Geschichtsbild?
Das drängte sich mir damals natürlich auf, dieser Gedanke. Sagen wir es mal so, ich weiß ja auch gar nicht, ob es unser Geschichtsbild gibt oder ob wir uns nicht der Tatsache stellen müssen, dass die Geschichte, die von zig Millionen Menschen erlebt wurde und erlitten wurde, also ein solcher Krieg, ein solcher Weltkrieg, natürlich atomisierte Erfahrungshorizonte bedingt. Und vielleicht ist man so damit beschäftigt, groß überwölbende Geschichtsbilder, neudeutsche Narrative zu bedienen, dass das Einzelne vielleicht keinen Platz hat. Das weiß ich nicht.
Heinen hat mit Stüttgen auch über die Kriegswahrnehmung des einzelnen Soldaten gesprochen.
Man darf nie vergessen, dass der Soldat immer nur Ausschnitte sieht und mit diesen Ausschnitten im Herzen und in der Erinnerung nach Hause geht. Und der Historiker später oder der Kriegsberichterstatter, der sieht vielleicht große Zusammenhänge. Vielleicht auch der General. Aber dieses Segmentielle, es war ihm wichtig, und zwar vor dem Hintergrund auch einer Bescheidenheit, weil er gesagt hat, naja, ich konnte halt eben auch nicht überall sein. Ich hätte meine Segmente gerne noch 20 Kilometer nach Norden und 20 Kilometer nach Süden verlängert. Aber ich hatte eben nur diese Mittel, die es gab.
In diesen Feuerpausen haben deutsche und amerikanische Sanitätssoldaten und Sanitätspersonal sich gemeinsam, um unabhängig von dem jeweiligen Nationalität um die Versorgung gekümmert und die Verwundeten dorthin gebracht, wo bereits alles dafür vorbereitet war. Die Amerikaner, die hatten zum Abtransport ihre kleineren Panzer bereitgestellt und bei uns waren schon bereits die Bunker vorbereitet und die Lastkraftwagen, die von dort aus in Gerstungen hier zur Hochstadtsperre die Verwundeten runterbrachten. So war die Möglichkeit geworden, dass wir etwa so ein paar hundert Schwerverwundete in der kürzesten Zeit aus dem gesamten Feuerbereich des Hürtgenwaldes evakuieren konnten.
Heinen hat mit Stüttgen darüber gesprochen, wie die Erfahrungen der Soldaten nach dem Krieg zur Sprache kamen, ob und wie sie Teil der Erinnerungskultur wurden.
Also die Frage sozusagen, wir haben das mal gestreift, also wie entsteht gemeinsame Erinnerung bei den Teilnehmern? Wie entsteht 50 Jahre später Erinnerung eines Volkes an ein Ereignis, wenn die Teilnehmer weg sind? Und wie ernst nimmt man sozusagen die Elemente von Oral History, was in alle Richtungen mit Problemen behaftet ist? Für mich war die Begegnung mit Dr. Stüttgen auch die erste Begegnung mit einer Generation, die ich nicht so sehr als schweigend wahrgenommen habe, sondern als nicht gefragt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Großeltern mit mir nicht reden wollten, abgesehen von den normalen segmentierenden Optimierungen der eigenen Lebenserinnerung, die jeder Mensch, glaube ich, hat, sondern wir haben nicht gefragt und wir haben ihnen zu wenig Gelegenheit gegeben, dass wir ihnen zuhören können. Und er war der Erste, mit dem man so intensiv mal reden konnte, wenn man sagt, dass ein Tag intensiv ist, das ist halt die Frage. Aber er war halt so intensiv, weil es eben ein Tag an seiner Mühle in seinem Waldstück war. Eben nicht nur am Schreibtisch.
Auch Dieter Heckmann weist auf Leerstellen in der Erinnerung hin, die zwangsläufig aufgetreten sind.
Die Leute, die ich kennengelernt habe, die hier zurückgekommen sind in dieses völlig zerstörte Gebiet, die Bevölkerung war evakuiert. Die ersten kommen zurück März 1945 und stehen vor dem totalen Nichts. Das müssen Sie auch immer jungen Menschen hier erzählen. Die können einfach nicht nachvollziehen. Das ist aber auch eigentlich klar, wenn man ihnen es nicht erzählt hat. Und die Menschen damals, die zurückkamen, die vor dem Nichts standen, die hatten nichts zum Fotografieren. Da gab es keinen Bleistift und kein Stück Papier. Und die hatten ganz andere Interessen. Aufbau, neues Leben. Und dabei ist viel verschwunden. Und von diesen Menschen gibt es ja kaum noch einen. Wenn Sie jetzt nachrechnen, die sind heute mindestens 90, 95 Jahre, das Mindeste.
Steffen Kopetzkys Anliegen ist erklärterweise das Erinnern an einen für ihn wesentlichen Aspekt.
Ich habe eigentlich den unheimlichen Wunsch gehabt, meinen Zeitgenossen und Zeitgenossinnen darzustellen, unter welchen Opfern die Amerikaner Deutschland vom Faschismus befreit haben. Wir betrachten unser Land, unsere Geschichte als so selbstverständlich. Ja, da war der Zweite Weltkrieg, dann kamen die Amerikaner, dann wurden wir westlich, bekamen eine Demokratie. Die Wirtschaft hat dann irgendwie, weil wir so toll sind, wir haben dann Autos gebaut, wir wurden dann eine tolle Wirtschaftsmacht und das ist eigentlich alles so von selbst gekommen und irgendwie selbstverständlich. Und nichts davon ist selbstverständlich. Dass wir befreit wurden, war die Leistung von Soldaten, der Alliierten, die sich da geopfert haben, die geopfert wurden. Und diese Zeit wollte ich unheimlich gerne erinnern und zu sagen, das ist ein für unsere Geschichte unheimlich bedeutsames Land, vielleicht das bedeutendste überhaupt.
Es war übrigens für mich hinterher ein Auslöser, diese Begegnung mit Dr. Stüttgen in dem Zentralen Wehrmachtsarchiv in Wien, die Akten meines verstorbenen Großvaters anzufordern. Was ich übrigens vorher gar nicht wusste, jemand hat mir das erzählt und sie bekommen die kompletten Wehrmachtsakten, die sind alle noch da, von fast allen, glaube ich, 19 Millionen deutschen Soldaten, die es gab in diesen 6 Jahren. Und da sehen Sie Marschbefehle, Zeugnisse, Abläufe und so weiter. Das war sehr, sehr interessant. Aber es war dann eher eine persönliche Beschäftigung.
Wie hat Günter Stüttgen auf Guido Heinens Artikel reagiert?
Er hat mir eine Woche später einen ganz kurzen Brief, also Brief ist eine Karte geschrieben sozusagen, wo er, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe sie nicht mehr, muss ich sagen, er geschrieben hat, danke für diesen Tag und dafür, dass dieser Tag auch für andere jetzt zugänglich ist. Das war der Tenor.
Die den Schrecken des Krieges kennen, Günter Stüttgen und das Wunder vom Hürtgenwald, Feature von Thomas Böhm. Es sprachen Anke Zillig und Tom Jacobs. Ton und Technik Daniel Dietmann und Oliver Dannert. Regie Claudia Katanek. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.